PH on Wien. Herzlich willkommen beim Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien. Am Mikrofon ist Christian Berger und heute bin ich zu Gast im Stadtschulrat. Nein, nicht im Stadtschulrat, sondern in der Bildungsdirektion Wien. Und zwar beim Chef persönlich. Herzlich willkommen, Heinrich Himmer.
Danke fürs Kommen und dass ich da ein Teil des Podcasts werden darf.
Du bist jetzt seit 2 Jahren Bildungsdirektor. Ist das korrekt so?
Naja, das hat auch schon eine längere Geschichte. Begonnen habe ich im Februar 2017 noch als amtsführender Präsident.
Eben, da war noch kein Bildungsdirektor.
Richtig, genau. Und der Bildungsdirektor ist jetzt neu seit März 2018.
Also das ist was in der Schullandschaft sicherlich sehr viel verändert, jetzt in der Begrifflichkeit und im Hingehen. Stadtschulrat ist das, was man immer kannte. Bildungsdirektion ist das, was man erst kennenlernen muss. Hat sich für dich persönlich da sehr viel geändert?
Ja und nein. Wie so oft bei solchen Veränderungen ist der Austausch des Namens noch der leichtere. Das kriegen ja auch Lehrerinnen und Lehrer sehr häufig mit, dass sehr oft im Bildungssystem an so einfachen Schrauben gedreht wird. Umbenennungen sind sehr beliebt, weil die kosten auch meistens weniger.
Naja, viele neue Formulare.
Richtig, das kriegt man so nicht mit, weil Kopierpapier und so Dinge werden sowieso gekauft und dann wird halt was Neues ausgedruckt. Inhaltlich hat sich doch eine Menge geändert. Begleitend mit der Schulautonomie, die ja eine der Grundpflöcke war, hat sich auch die Rolle des Stadtschulrats zur Bildungsdirektion verändert.
Inwiefern? Wäre da aus deiner Sicht so?
Ja, also in Wien vielleicht sogar noch weniger als in anderen Bundesländern. In Kärnten zum Beispiel war der Landesschulrat für Kärnten nur für die Bundesschulen zuständig, also AHS und berufsbildende mittlere und höhere Schulen, aber nicht für die Pflichtschulen. Das war in Wien immer schon so, dass der Stadtschulrat für diese alle Schultypen Pflichtschule und Bundesschule zuständig war, aber in Kärnten ist jetzt die Bildungsdirektion auch für diese beiden unterschiedlichen Schulerhalter zuständig. In Wien war das so, bleibt das auch weiter so, aber wirklich ändern tut sich vor allem auch durch etwas in der Zuständigkeit. Es gibt neue Ansprechpersonen, es wird auch ein bisschen ein Gedankenmodell verändert. Bisher war die Schulaufsicht auch eine klare Führungsrolle, die vor allem in Bezug auf die Schulleiterinnen und Schulleiter mehr oder weniger die letzte Entscheidung haben konnte. In Zukunft geht es um ein Schulqualitätsmanagement. Das heißt, auch da gab es einerseits eine Umbenennung. Die Schulinspektoren heißen jetzt Schulqualitätsmanagerinnen und Manager. Das macht natürlich allein noch nichts aus. Aber auch deren Rolle wird sich jetzt in den nächsten Jahren deutlich verändern.
Aber die Inspektorinnen waren ja immer auch sowas wie Coaches. Zumindest viele von ihnen haben ihren Job so gesehen und dementsprechend auch ausgeübt. Als Unterstützung und als Feedback, Echo für die Schulen, für die Schulleiterinnen, auch um Probleme zu erkennen etc. und hier unterstützen zu können. Qualitätsmanagement ist dann ein bisschen mehr noch.
Also Wien ist da, wie in vielen anderen Bereichen, nicht nur jetzt in der Bildungsdirektion, auch in der PH Wien Vorreiter und Vorreiterin, weil wir dadurch, dass wir so eine große, wachsende Stadt sind, natürlich vor vielen Herausforderungen stehen, die man lösen muss, wo man Antworten finden muss. Deswegen ist unsere Schulaufsicht auch in der Vergangenheit im Regelfall eine sehr auf Augenhöhe agierende mit den Schulleiterinnen und Schulleitern gewesen und keine Befehlston. Das ist jetzt sozusagen auch ins Gesetz hineingeflossen, dass es eben nicht mehr darum geht, letzte Entscheidungen zu treffen, in Wirklichkeit sich aus der Entscheidungsfindung möglichst ganz rauszuhalten, sondern beratend, begleitend, unterstützend während des Schuljahres und darüber hinaus wirklich unterstützend zu arbeiten mit den Schulleitungen, begleitet eben auch durch die Schulautonomie. Das heißt, in Wirklichkeit können jetzt viele Schulleiterinnen und Schulleiter, zumindest am Papier, man braucht natürlich auch Ressourcen, um sowas gestalten zu können, sehr, sehr viel in ihrem eigenen Schulbereich selbst lösen, selbst entscheiden und müssen nicht mehr fragen gehen.
Aber wenn es darum geht, Lehrerinnen oder Dienstposten an die Schule zu kriegen, wird es wahrscheinlich nach wie vor so sein, dass zugeteilt wird.
Ja,
oder aber können sich tatsächlich Direktorinnen da freier bewegen?
Langfristig hoffentlich schon. Es gibt ja dieses Schlagwort Chancenindex, der in der Schulautonomie auch vorkommt. Da muss man sagen, hat die türkis-blaue Bundesregierung keine großartigen Anstrengungen unternommen, das auch in Wirklichkeit umzusetzen. Nämlich, dass die Schulen, die mehr Herausforderungen haben, auch mehr Ressourcen bekommen, weil nur so kann man am Ende auch das gleiche Ziel erreichen. Da gibt es leider noch keinen Vorschlag. Geplant war es vom ehemaligen Bildungsminister Fassmann, dass das noch im September kommt für das Schuljahr 2020/21. Das schaut jetzt nicht danach aus. Was wir in Wien immer gemacht haben, ist, dass Schulen, die mehr Herausforderungen haben, da gibt es diese Kriterien nach dem Sozialindex, also zum Beispiel Migrationshintergrund, Einkommen der Eltern, kulturelle Nähe der Eltern, aber auch andere Dinge, dann diese Schulen mehr Mittel bekommen. Das wird jetzt aber ein bisschen zentralisierter gemacht nach einheitlichen Kriterien. Das heißt, die einzelne Schulaufsichtsperson hat nur mehr 5% an Spielraum bei den Ressourcen, die nach bestimmten zum Beispiel Schwerpunktprojekten zu verteilen.
Ist es das, was du dir wünschst, oder würdest du dir was anderes wünschen?
Ja, ich wünsche mir was anderes und das geht eigentlich, also einerseits ist es gut, dass Schulen Autonomie bekommen, das ist auch einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren, das zeigt sich auch in vielen Länderstudien. Dort, wo Schulen selbst entscheiden können, dort geht meistens auch die Ergebnisse nach oben. Wir sehen aber jetzt in den letzten Monaten eigentlich genau den Rückschritt in dieser Richtung. Ich sage nur Deutschförderklassen, Ziffernoten oder Ähnliches. Dort wird die Autonomie der Schule beschnitten und es gibt wieder ganz klare Vorgaben von oben nach unten. Das hat einerseits ein Riesenproblem, weil das geht genau entgegengesetzt der Schulautonomie, indem ich in Wirklichkeit zwar, ihr könnt es machen in vielen Bereichen, was ihr wollt, aber in Wirklichkeit sagen wir euch ganz genau, was ihr tun müsst. Das ist ein Dilemma, das in unserem politischen System, glaube ich, auch noch nicht gelernt ist, dass Autonomie auch den Preis hat für die politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, Macht abzugeben. Dass man nicht einerseits sagen kann, du darfst machen, was du willst, aber ich sage dir, wie du es machst und was du machst, das geht sich nicht aus gemeinsam. Und das merken ja auch viele Schulleiterinnen und Schulleiter. Deswegen ist dort bei vielen die Belastungsgrenze erreicht. Weil einerseits sollen sie alles selbst entscheiden, aber dann auch für das Ergebnis an der Schule verantwortlich sein. Und andererseits kommen Rahmenbedingungen von oben, die sie gar nicht mit beeinflussen können. Und das unter einen Hut zu bringen, ist, glaube ich, genau das, was nicht geht. Das heißt, einerseits wünsche ich mir dann wirklich echte Autonomie, nämlich nicht nur ein am Papier vorhandenes mitentscheiden können, weil wenn ich die Ressourcen nicht habe, wenn ich die Möglichkeiten nicht habe, dann hilft mir Autonomie nichts. Und auf der anderen Seite auch ein Weggehen von diesem zerklüfteten Schulsystem, wo man in Wirklichkeit von Bergspitze zu, also kaum hat man eine Schule positiv abgeschlossen, muss man sich eigentlich schon Gedanken machen, komme ich überhaupt auf den nächsten Berg rauf, kriege ich einen Platz überhaupt in der Schule und es beginnt in der dritten Klasse Volksschule schon der Kampf um die Schulplätze, danach in der Sekundarstufe 1 und so geht das in Wirklichkeit immer weiter und es gibt keine Durchlässigkeit in Wirklichkeit im System.
Also diese Beschränkung, die du vorhin erzählt hast, ist ja schon sehr lange in der Arbeitsmedizin bekannt für Lehrerinnen, speziell in dem Beruf, da gab es ja große Untersuchungen, wo festgestellt worden ist, dass sehr viel Burnout da ist. Das heißt, dass sich die Lehrerinnen nicht mehr bewegen können, weil es so eine große Diskrepanz gibt zwischen dem, die Lehrerinnen sind so frei in ihrer Entscheidung, sie haben ja alle Möglichkeiten in der Klasse und so weiter und viel Zeit und all diese Sachen. Und auf der anderen Seite wird diese Freiheit aber durch so viele Rahmenbedingungen, die es gibt, jetzt von der Schulbehörde, von den Gesetzlichen, von den Eltern, von allen Leuten gibt es an die Lehrerinnen Druck drauf, dass sie bestimmte Sachen machen oder nicht machen. Wie können sie aus dem Dilemma eigentlich rauskommen? Eines wäre eben in den Rahmenbedingungen, zumindest gesetzlicher Art, da vielleicht einen Einklang zu schaffen, dass die Lehrerinnen tatsächlich freiere Entscheidung hätten. Und dasselbe wäre ja dann für die Schuldirektion auch mehr Bewegungsfreiheit.
Also das kann ich nur zu 100% bestätigen. Als ich im Februar 2017 begonnen habe hier im Staatsschulrat, habe ich festgestellt, es gibt aktuell oder gab damals aktuell 2000 Erlässe, die wir alleine als Staatsschulrat aufrecht haben, die alle Lehrerinnen und Lehrer wissen müssten. Das geht davon, von wie gehe ich damit um, wenn ich ein Rehkitz im Wald finde mit einer Schulklasse, noch unterschrieben vom Bürgermeister Bruno Marek. Und ging bis zu Fragen, was tue ich, wenn ein Schüler vom Unterricht fällt. Und weil man aber die Tendenz hat, und das ist in Österreich ja nicht nur da so, sondern man so macht was Neues, aber das Alte bleibt bestehen. Das heißt, es gab zum Zeitpunkt Februar 2017 8 parallele Erlässe von uns, Stadtschulrat, zum Thema Fernbleiben vom Unterricht. Parallele. Also da waren 8 verschiedene von verschiedenen Jahrzehnten zum Teil, die gleichzeitig in Kraft waren. Das ist ein Wahnsinn.
Also, sind die jetzt aufgehoben?
Wir haben, und das ist sozusagen eigentlich ein großes Stück, begonnen im Februar 2017 schon, wir sind jetzt schon 2000 Erlässen, schon auf unter 1000. Wir sind schon auf 750 Erlässe, den Rest haben wir ersatzlos streichen können.
Ein Erlass ist für die, die noch nicht bewandert sind im Schulsprech, so etwas wie eine Verordnung oder Vorgabe von der Schulbehörde. Eine
Vorgabe, genau.
Das kann manchmal einfach nur ein Hinweis sein auf eine Veranstaltung, die irgendwo stattfindet und wo eingeladen wird, aber es kann auch durchaus Reglementierung sein. Muss aber nicht.
Nein, und das ist sozusagen, es war ein Wildwuchs. Alles, was man irgendwie Gutes und Schönes für die Schule wollte oder nicht, hat man als Erlass geschrieben und hat gehofft, vielleicht, weiß ich nicht, auch einfach nur geglaubt, es wird dann auch gelesen und gemacht. Jetzt kann man sich aber vorstellen, bei 2000 Erlässen, das kann kein Mensch verarbeiten. Und das ist ja nur ein Teil, das ist ja nur der Teil, den wir als Stadtschulrat Bildungsdirektion selbst gemacht haben. Da gibt es ja noch unzählige Seiten Schulgesetze, unzählige Seiten Erlässe, Verordnungen, Richtlinien des Bildungsministeriums und unterschiedliche ganz andere Dinge, die noch dazu kommen. Das heißt, so kann man Freiheit nicht gestalten. Also Fußball spielen zu lassen und sagen, du darfst überall Fußball spielen und dann überall Tafel aufzustellen, hier darf man nicht spielen, schränkt dann den Bereich schon relativ klein ein, sodass man irgendwann zu Hause im Kinderzimmer oder im Wohnzimmer steht und sagt, so, das ist eigentlich der einzige Ort, wo ich was tun darf.
Die eine Seite ist sozusagen dieser Rahmen, diese Reglementierung gesetzlicher Art oder auch Verwaltungsseite. Das andere ist aber die Reglementierung, die auch bei den Lehrerinnen selbst stattfindet, die im Kopf passiert, die Schere. Manchmal habe ich das Gefühl, dass sich Leute gar nicht so viel trauen, was sie eigentlich machen dürften, sehr verunsichert sind und dann Dinge nicht tun, obwohl sie es eigentlich wollten und für sinnvoll erachten. Wie erlebst du das, so das Selbstvertrauen und das Engagement?
Ja, das ist eine spannende Frage, weil ich das lebe ich auch oft, aber habe ich auch als Lehrer schon erlebt. Ich war ja 10 Jahre selbst Lehrer. Es gibt so eine Art Funktion in der Schule, dass am Ende alles irgendwie so wie bei einem Pendel in der Mitte zusammenläuft. Also man hat zwar große Ideen, aber am Ende des Tages im Unterricht macht man das, was alle machen, mehr oder weniger, oder was gewöhnlich ist. Nicht, weil es schlecht ist. Es ist auch ein guter Frontalunterricht, manchmal besser als ein schlechter projektorientierter Unterricht. Also man darf nicht die Unterrichtsmethode als Ziel alleine sehen. Aber ich merke, dass es keine große Experimentierfreude gibt oder dass es eine Tradition gibt im Schulsystem, dass Lehrerinnen und Lehrer wirklich sagen können, ich nutze diesen Freiraum maximal aus. Das liegt nicht nur an jetzt der Schulorganisation selber, es ist auch eine gesellschaftliche Frage, aber ich erlebe, dass man da viel mehr die Lehrerinnen und Lehrer auch ermutigen sollte, sich für ihre Klassen, für ihre Jugendlichen und Kinder, die drinnen sind, speziell zu überlegen, mache ich es doch einfach. Und wenn es nicht funktioniert, mache ich es nicht mehr. Das ist ja im täglichen Leben gut so. Wir sind ja Gott sei Dank nicht im Flugzeug oder im Operationssaal, wo natürlich keiner der Ärzte und Ärztinnen oder Piloten, Pilotinnen sagen kann, heute probiere ich es einmal anders, heute weiche ich einmal vom Kurs ab oder heute werde ich den Knopf nicht drücken, schau mal, was passiert. Das macht man im Simulator, das geht halt im Unterricht schwer. Aber das ist ja das Schöne. Wir wissen, das ist eine Menschenbeziehungsarbeit, wenn ich mit Menschen arbeite. Und da kann ich mich schon nochmal auf das einlassen, vielleicht, was nicht der normale Weg ist.
Du hast vorhin gesagt, du warst 10 Jahre lang vorher Lehrer, ja. Als Lehrer tätig. Wo oder wie, wo hast du da gearbeitet, in welchem Schulbereich? Oder?
Ich hab Wirtschaftspädagogik auf der WU studiert und habe dann unterrichtet in Handelsakademien und Handelsschulen und auch zum Teil in polytechnischen Schulen.
Also in Sekundarstufe 2.
Genau, vor allem und auch
von der Altersgruppe
genau, her. Also alles 14 plus in Wirklichkeit. Sehr spannend. Ich habe, als ich zu unterrichten begonnen habe, bemerkt, wie anstrengend der Beruf ist. War ja vorher in der Privatwirtschaft und eine Stunde in der Privatwirtschaft arbeiten ist nicht vergleichbar mit einer Stunde Unterricht.
du hast also vorher Arbeitswelt erlebt, die nicht Schule ist.
Aber auch keine sozusagen, keine gemütliche. Ich war beim großen Personaldienstleister mit einem All-In-Vertrag im Vertrieb, viel unterwegs und mit sehr hoher Zahlen- und Leistungsverantwortung auch. Und daran wurde ich auch bezahlt und gemessen. 60% des Gehalts waren variabel und abhängig von den Verkaufserfolgen, die ich hatte. Also durchaus ein anspruchsvoller Job.
Weil die Theorie oder die Überlegung, dass Lehrerinnen nicht von 6 bis 65 nur im Schulbereich leben können, sondern einmal etwas anderes auch machen sollten, die gibt es ja schon lange. Auch die Forderung dazu. Was denkst du da dazu? Wäre es sinnvoll, dass als Voraussetzung für jemanden, der einen Lehrberuf geht, hinzugehen und zu sagen, es ist notwendig, dass man da noch vorher eine andere oder zwischendrin einen anderen Beruf ausübt?
Ich glaube, es ist sogar wohltuend, wäre wohltuend für viele Kolleginnen und Kollegen, wenn sie auch das Gefühl und die Möglichkeit haben, was anderes zu machen. Wir haben ja die Situation in Wirklichkeit, wenn du heute beginnst in der Schule, dass du dann sozusagen nach 10, 15 Jahren vielleicht gerne mal was anderes machen würdest, aber da die Möglichkeiten sehr eng sind. Weil wenn ich heute Lehrer bin und sage, naja, ich würde irgendwie gern vielleicht einmal was anderes machen oder was anderes tun, dann gibt es nicht viele Möglichkeiten. Man kann natürlich ein Sabbatical, also sein Auszeitjahr nehmen und sagen, ich mache jetzt was anderes, aber das ist ja eigentlich nicht damit gemeint. Dieser fließende Übergang auch in andere Tätigkeiten, der fehlt im Schulbereich komplett. Weil entweder du bist bei uns Pädagoge, Pädagogin, dann gibt es natürlich Entwicklungsmöglichkeiten. Man kann an die pädagogische Hochschule gehen, man kann Bildungsdirektor werden, man kann
begrenzt, aber es gibt welche.
Es gibt welche, aber das ist natürlich kein Angebot für 26.000 Lehrerinnen und Lehrer in Wien. So viel sind es. Also da denke ich mir, ist aber schon einer der Punkte, warum eben, so wie du es angesprochen hast, Burnout und ähnliche Dinge im Schulbereich bei Lehrerinnen und Lehrern durchaus häufiger vorkommen, weil es von Beginn an klar ist, man ist jetzt in diesem Beruf und im Regelfall ist man das bis zur Pensionierung.
Die einzige Gattung, jetzt sage ich mal, die ich bei den Lehrerinnen kenne, wo das zutrifft, das ist dann die Berufsschullehrer. Die Leute, die in Berufsschulpädagogik arbeiten oder in Berufsschulen als Lehrerinnen tätig sind, haben alle schon einmal einen Beruf gelernt und ausgeübt und dann sind sie zu Lehrerinnen geworden. Wäre das eine Vorstellung, dass man da Ähnliches auch für die anderen Schultypen einführen könnte?
Ganz so sehe ich es nicht.
Oder dass man es wertschätzt, wenn jemand sozusagen da aus einem anderen Beruf kommt.
Das eher. Also das sozusagen, weil es gibt gute Berufsschullehrerinnen und gute Berufsschullehrer und es gibt schlechte und es gibt gute Volksschullehrerinnen und Volksschullehrer und schlechte, und ob die einen Beruf hatten oder nicht, ist nicht immer entscheidend, weil Pädagoge, Pädagogin sein, ist ein hervorragend guter, auch gut ausgebildeter Beruf. Ich glaube nur, und zwar aus persönlichen, wirklich auch Erfahrungen, dass wenn man ausschließlich den Fokus, sein gesamtes Berufsleben auf Schule hat oder auf Bildungseinrichtungen, in der Schule war, dann eine Ausbildung an einer Bildungseinrichtung macht und dann in die Schule geht, dass man seinen Fokus sehr stark verengt und dass plötzlich Dinge wichtig sind, die außerhalb der Schule gar nicht so eine große Bedeutung haben. Und auch die Perspektive, während Schülerinnen und Schüler sozusagen nach einer gewissen Zeit, nach 4 Jahren, nach 5 Jahren die Schule verlassen, mit einem Erfolg und weitergehen, sind Lehrerinnen und Lehrer die immer wiederholen. Und zumindest ein Wechsel zwischen Schulen, dass man das ein bisschen stärker auch wirklich möglich macht, dass es eben nicht nur dann so ist, wenn man umzieht oder wenn man sich nicht mehr wohlfühlt in der Schule, dass man wechselt, sondern dass das normal wird, dass ich eine Zeit lang in der Volksschule unterrichte, eine Zeit lang auch in einem HTL unterrichte, eine Zeit lang in anderen Bereichen in der Berufsschule unterrichte. Es muss ja nicht immer nur ein Volksschullehrer, eine Volksschullehrerin, die in der Volksschule beginnt, dort immer bleiben. Ein guter Pädagoge, eine gute Pädagogin kann in jeder Form von Ausbildungseinrichtung gut arbeiten, weil die Profession Pädagoge, Pädagogin ist ja nicht, dass man zum Beispiel ein unglaublicher Experte in Physik ist oder Expertin, sondern ist, dass man weiß, wie man Inhalte gut vermittelt an junge Menschen. Natürlich gehört eine gewisse Facherfahrung dazu, aber die ist für mich weniger entscheidend als die Kompetenz, wie kann ich komplizierte Themen an junge Menschen so übermitteln, dass sie auch einen Spaß und eine Freude dran haben. Weil das ist überhaupt Voraussetzung, finde ich, für Lernen, dass die jungen Leute, aber auch ich, wenn mir jemand sagt, das musst lesen, lese ich es nur dann, wenn es für mich auch spannend und interessant ist. Wenn wir das schaffen, und das kann ein guter Pädagoge, Pädagogin, dann hat der in jeder Schulart Platz und ich glaube sogar in vielen Unternehmen.
Höre ich daraus, dass Lehrerinnen soziale Designerinnen sind und Lernen ist ein sozialer Prozess primär?
Ja, das ist eigentlich ein sehr schönes Wort, das habe ich noch nie gehört, außer von dir jetzt. Das gefällt mir sehr gut, weil es eben sehr stark auf diesen sozialen Rahmen anbelangt, weil Schule ist kein UFO, das oberhalb der Gesellschaft steht, sondern Schule ist Lebensraum. Hier spielt sich Leben ab, und zwar das ganze Leben, mit allen schönen und Schattenseiten.
Für Kinder ziemlich große Anzahl an Zeit, zumindest auch quantitativ.
Also 9 Jahre des Lebens ist bei vielen vielleicht sogar 10% ihres Lebens, das ist nicht wenig. Und das sind nur die Pflichtschuljahre, viele gehen ja weiter, und noch die Ausbildungspflicht bis 18. Also 20% des Lebens in Wirklichkeit verbringt man in Ausbildung. Und insofern, und das sind nicht unentscheidende Jahre, für die auch die Frage, wie finde ich meinen Platz in der Gesellschaft. Und das ist auch die entscheidendere Frage, weil Bildungserwerb geht ja heute über viele andere Methoden auch. Nämlich, ich gehe heute in Wikipedia, gebe was ein und kriege unglaubliche Links auch, also da kann ich mich hineinlesen. Für die fachlichen Inhalte steht mir ein breites Angebot zur Verfügung. Aber jemanden, der mir erklärt, was wichtig und nicht wichtig ist oder wo ich suchen soll und wo nicht, das ist pädagogisch arbeiten, nämlich diesen eine Art Transformationsriemen zu sein zwischen den großen Dingen, die es gibt und eine soziale Designerin, einen sozialen Designer an der Hand zu haben, der mir dabei hilft, dieses unglaublich große, nicht fassbare Bild in einen Rahmen für mich zu bringen. Das ist in Wirklichkeit eine wunderschöne Aufgabe, hoch anstrengend, aber das ist auch, finde ich, die Expertise eines Pädagogen, einer Pädagogin, das hinzubekommen.
Reflektierte Begleiterinnen, die Lebenserfahrung brauchen, um überhaupt selbst die Sicherheit zu haben, da so und so zu agieren. Was brauchen aus deiner Sicht solche Lehrerinnen, solche Wunschlehrerinnen? Wir reden jetzt davon einer Wunschvorstellung eines Lehrers, einer Lehrerin.
Schön, dass du auch Wunschvorstellung sagst, weil auch ich in meinen 10 Jahren Lehrer sein, da gab es Tage und Stunden, wo ich nicht stolz auf mich war. Und da gab es auch Situationen, wo ich Schülerinnen und Schüler unfair behandelt habe. Was mir wichtig war und ist, mich dann auch zu entschuldigen. Also was mir immer besonders, und zwar egal in welchem Alter die Schülerinnen und Schüler waren, jetzt waren die Schüler, die ich im Regelfall hatte, über 14, war eine auf Augenhöhe Kommunikation. Keine Rolle von, ich bin der Chef und du bist meine Mitarbeiterin, sondern wir sitzen gemeinsam da oder stehen oder tun was im gegenseitigen Interesse.
Und sollen miteinander was davon haben.
Und das ist nämlich die Voraussetzung, finde ich, weil ich habe noch nie, und das war ich ganz ehrlich, ich habe viele Schülerinnen und Schüler in meinem Berufsleben erlebt und gehabt, ich habe noch nie jemanden erlebt, der gesagt hat, ich bin da in der Schule, aber es ist mir eigentlich vollkommen wurscht, was aus mir wird und wie es mir geht in der Schule. Es gibt die halbstarken Sprüche, es gibt die manchmal Burschen, meistens Burschen, die glauben, sie müssen auf starker Mann da tatsächlich wirklich reagieren, aber das ist eine Pubertätsfrage zum Teil, manchmal auch eine Kulturfrage, man darf sich dem durchaus stellen, manchmal auch eine Religionsfrage, das ist durchaus ernst zu nehmen, die Befunde, dass natürlich in einer heterogenen Gesellschaft alles mögliche Einfluss auf die Schule hat, aber ich habe noch nie jemanden erlebt, der nicht das Interesse gehabt hat, aus seiner Zeit, die er verbringt, was Positives zu machen, und da muss man einhaken. Das muss man als Türöffner verwenden, gelingt manchmal besser, manchmal weniger gut, und es gibt auch, genauso wie das im täglichen Leben überall ist, auch Schüler und Schülerinnen, mit denen kann man besser, und es gibt welche, da findet man schwerer einen Draht dazu. Wichtig ist, dass man immer professionell bleibt, weil man ist ja nicht als Privatperson in dem Klassenzimmer, sondern man ist als professioneller Begleiter oder Lehrer da drinnen oder Lehrerin und muss immer die Situation im Griff haben. Und was, sich selbst auch.
Was ist für dich professionell jetzt in dem Zusammenhang? Was würdest du sagen, wann ist denn ein Lehrer professionell?
Das ist natürlich wahrscheinlich eine, da könnte man jetzt viele Stunden drüber erzählen, das ist für jeden ein bisschen anders. Aber ich kann es versuchen, auf ein paar Punkte runterzubrechen.
Ja, genau. Ja.
Also für mich heißt professionell sein 3 Dinge. Authentisch, Authentisch heißt für mich zu sagen, ja, ich bin der Lehrer und ja, ich habe das studiert oder auch nicht, aber ich bin dafür da, dass du es am Ende kannst.
Ich bin meiner Rolle bewusst.
Genau. Also das ist für mich eine ganz wesentliche Frage, die entscheidend ist für Professionalität, das auch zu spiegeln. Zweitens, dass man auch ein Kenner des Faches ist, eine Kennerin des Faches ist. Das heißt, jemand, der sagt, mich interessiert das nicht, was ich da unterrichte, das sollte nicht sein. Ich weiß, wir haben ja in vielen Schulen auch Leute eingesetzt, die mehr oder anderes unterrichten müssen, als sie gelernt haben, aber jemand, dem das Fach nicht Spaß macht, es zum Vermittler werden zu lassen, ist hochgradig unseriös. Das muss ich einfach sagen. Und dritter Punkt ist für mich eine Form von Kommunikation miteinander zu finden. Weil was ich im Schulbereich jetzt in den letzten 3 Jahren auch erlebt habe, hier in der Position, im Stadtschulrat, in der Bildungsdirektion war, häufig eskaliert es dann oder funktioniert nicht, wenn man keine gemeinsame Sprache findet. Wenn zwischen Schülerinnen und Lehrerinnen und Lehrern das nicht funktioniert, zwischen Lehrerinnen und Lehrern und Eltern, zwischen Eltern und Direktion, zwischen Direktor, Direktorin und Schulaufsicht. Also es ist meistens ein Kommunikationsproblem. Selten, noch nie eigentlich, ein reines Inhaltsproblem, sondern es geht immer darum, irgendwer merkt, es rennt nicht rund, man redet nicht drüber oder man versucht, Schuldige zu finden. Das ist im Schulbereich sehr beliebt. Es muss immer jemanden geben, der schuld ist am Ende. Es braucht immer einen Täter, eine Täterin, ein Opfer, Opferin gibt es nicht, Opfer. Das ist schon ein Problem. Also es wird nicht analysiert, was braucht es, sondern wer ist schuld. Daran sind wir als Bildungsdirektion nicht immer unbeteiligt, aber das gehört auch zu diesem Rollenwechsel, glaube ich, jetzt sehr intensiv dazu, wegzukommen von das sind die Guten, das sind die Bösen, sondern das sind die, die da sind. Wir haben Schulpflicht, also müssen wir mit allen, die da sind, arbeiten. Und es ist unsere Aufgabe professionell, und das bedeutet eben im Akzeptieren einer gewissen Realität. Es ist so, wir sind ein urbaner Raum, der in den letzten 15 Jahren in der Größenordnung von Graz gewachsen ist. Mit Migrationshintergrund, mit anderen Muttersprachen, mit unterschiedlichen, auch ganz unterschiedlichen Eingangsqualifikationen, wenn jemand die Schule beginnt und das zieht sich durch, darauf muss man reagieren. Das kann ich mir nicht aussuchen. Ich kann mir meine Schülerinnen und Schüler nicht aussuchen und das ist auch wesentlich, weil auch Eltern.
Außer in der Sek 2, da kann man es besser aussuchen.
Ja, und das ist aber ein Fehler, wie ich finde. Und ich war in der Sek 2 Lehrer. Dort gibt es Dropouts von in der Handelsschule, dort war ich Klassenvorstand.
Ein Fehler gesellschaftlich.
50%.
Gesellschaftlicher Fehler.
50% fallen dort durch im Laufe der Ausbildung. 50%. Das kann man nicht akzeptieren als Schulsystem, als Bildungspolitik. Weil das bedeutet ja, dass man 50% der jungen Menschen sagt, die können diese Ausbildung nicht abschließen.
Als Bildungssystem, als Bildungspolitik, also ich denke mal, das muss man doch mehr konkretisieren, weil es sind ja Menschen letztlich. Sowohl die Lehrerinnen, die da drinnen stehen, sind Menschen, also die Kinder oder die Jugendlichen. Es wird oft so das Schulsystem gesagt. De facto gibt es aber meiner Sicht nach eben immer Menschen und die haben bestimmte Haltungen, Wissen, Fertigkeiten, Schwächen, Stärken. Wie bringt man das in diese Balance rein? Du hast jetzt Sachen gesagt, was als Professionalität aus deiner Sicht da ist, wo ich jetzt sagen kann, das ist einerseits deine persönliche Haltung jetzt, die du da einbringst, auf der anderen Seite aber auch die des Dienstgebers in deiner Rolle ja jetzt, wenn du das sagst. Als
ja, wobei es natürlich im Bewusstsein ist, weil ja
dass ich es Erwartung ist.
Eine Erwartungshaltung, die aber auch natürlich nicht jetzt generalisiert werden kann, weil ich bin ja nicht der, der die Lehrerinnen und Lehrer persönlich anstellt. Das heißt, es ist ja sogar so durch die Schulautonomie, dass die Schulleiterin, der Schulleiter ein Vorschlagsrecht hat und 3 Namen nennen kann und eigentlich aus diesen 3 Namen eine oder einen bekommen muss. Jetzt kann aber der Schulleiter, die Schulleiter ein ganz anderes Bild haben von Professionalität als ich. Die kann sagen, ich hätte gern die Physikexpertin, ob die Pädagogin oder Pädagoge ist, ist mir weniger wichtig. Das geht. Und das ist natürlich auch ein Thema in diesem Schulsystem, das ist auch angesprochen, man kann es immer schwer schwarz-weiß malen oder generalisieren, weil es gibt alles. es ist nicht so, dass es eine Exklusivität gibt, zu sagen, wenn der Himmer hier sagt, so sollen Pädagoginnen und Pädagogen sein, sind jetzt in Zukunft die Pädagoginnen und Pädagogen so ausgewählt oder es gäbe überhaupt solche Menschen, die das in der Form erfüllen können.
Nicht unmittelbar, aber die Haltung, die man da raushört, hat natürlich was damit zu tun, wo du hin willst oder was du bildungspolitischer willst als Person. Das würde ich nicht so trennen können, ad personam. Und wenn du sagst, es kann natürlich ein Direktor, eine Direktorin sich lieber jemanden, der Spezialist ist in Formeln der Physik, aber dafür wenig pädagogisches Gespür hat, aussuchen, dann denke ich mir schon auch, dass es auch Aufgabe ist, des Bildungssystems oder der Bildungsdirektion, hier bestimmte Haltungen zumindest sich zu wünschen und einzufordern.
Also aber zu wünschen ist mir das richtige Wort, weil was ich ja von Lehrerinnen und Lehrern mir wünsche, nämlich dass sie auf Augenhöhe gemeinsam und auch dieses Mutige zulassen, gilt natürlich für mich auch. Ja, man kann ja nicht sagen, wir hätten gern solche und solche Lehrerinnen und Lehrer, aber für mich gilt das nicht, sondern ist auch ein Stück weit das vorzuleben, ein Stück weit ein Bildungsdirektor zum Anfassen zu sein, der wirklich für alle Sorgen, Nöte, Wünsche auch der Lehrerinnen und Lehrer, der Schülerinnen und Schüler und der Eltern auch sich Zeit nimmt. Also ein Teil davon ist wirklich, ich mache jede Woche Sprechstunden, wo jeder einen Termin haben kann. Das ist sehr anspruchsvoll und anstrengend, aber ich halte das für Voraussetzung, wenn man will, dass Schulen offene Gefäße sind, dass Zwischenschulen, aber auch Schulen und Ausbildungseinrichtungen, Schulen und Betriebe eine Form der offenen Tür leben, dann kann man sich selbst nicht Exklusivität herausnehmen. Wenn ich sage, jeder muss mit allen können, aber ich suche mir aus, mit wem ich rede, dann kriegt natürlich das Ganze schon diese typische Schlagseite von einfach nur Phrasendreschen. Ja, es klingt schön, jeder muss mit jedem können, aber man selbst mauert sich ein im zweiten Stock in der Wiblinger Straße, dort wo die Bildungsdirektion sitzt und sagt, der Rest darf sich damit abkämpfen. Das ist mir besonders wichtig, auch schon vorzuleben. Ja, es ist ein riesen Menschen. System, Organisation mit, wenn man zusammenzählt, Eltern, Schülerinnen, Schüler, Lehrer, Lehrerinnen, dann kommt man auf fast 1 Million Menschen, die sich jeden Tag hier irgendwie mit Schule Gedanken machen in Wien. Und das ist nicht mehr zu steuern im klassischen Sinn, sondern dann muss ich immer klar natürlich sagen, hier gibt es jemanden, der sozusagen hier am Segelboot am Steuer sitzt, aber im Bewusstsein, dass der Wind mal von da kommt, im Bewusstsein, dass man viele Faktoren mit einberechnen muss und im Bewusstsein, dass es ein klares Ziel geben muss.
Ja, aber es ist doch durchaus, sagen wir, nicht nur wünschenswert, sondern erforderlich, dass man so Werte wie Solidarität, Gemeinschaft, Rücksichtnahme aufeinander durchaus einfordert. Das ist ja nichts Böses, wenn man das einfordert.
Ja, das tue ich auch persönlich und das ist auch mir wichtig, auch in den Entscheidungen, die Bildungsdirektion als Dienstgeberin trifft, nämlich klar auch zu sagen, da gibt es einen Level, der ist für uns mindestens erforderlich. Also man kann darüber streiten, wie sehr Pädagogin muss man sein, aber es gibt einen Bereich, wenn es um Schülerbeschimpfungen geht, wenn es um unfaire Schülerbestrafungen geht, das ist ein No-Go. Und hier gibt es auch klare und harte Konsequenzen. Das ist auch mir in den letzten Wochen, Monaten in der Diskussion sehr wichtig gewesen, auch wenn da manchmal auch die Lehrerinnen und Lehrergewerkschaft nicht immer Freude damit hatte, weil sie immer dann tut, als würde man die gesamten Lehrerinnen und Lehrer da verunglimpfen. Mir schon wichtig, es ist ein anstrengender Beruf und nicht jeder und jeder ist für diesen Beruf geeignet. Weil keiner geht davon aus, dass nur weil jemand möglicherweise eine Installateurlehre gemacht hat, dass dort jeder Installateur werden kann und soll und gut drinnen ist. Und so ähnlich ist es auch zu sagen, das eine ist die Ausbildung und das andere ist dann der Beruf. Und es ist notwendig und das halte ich auch für die Verantwortung eines Dienstgebers, zu begleiten, zu unterstützen, die Guten wirklich auch auf ein Podest zu heben. Aber die, und das war, finde ich, in den letzten Jahrzehnten manchmal üblich, die, wo jeder gewusst hat, in Wirklichkeit fühlen sich da sowohl der Lehrer, die Lehrerin, wie auch die Schule, die Schülerinnen und Schüler nicht wohl, dass man da einfach entweder versucht hat, die weiterzureichen oder zu sagen, der oder die geht eh bald in Pension, das werden wir schon aushalten, oder es irgendwie anders zu lösen. Das ist ein unehrlicher Zugang. Ich empfinde es da immer besser zu sagen, es gibt eine Erwartungshaltung, wie in jedem Beruf auch. Es gibt auch eine hohe Verantwortung. Da geht es immerhin um unsere jungen Menschen und unsere Zukunft. Und da muss man davon ausgehen, dass, und das ist auch ein Teil der Schulpflicht, wir entziehen den Eltern für eine gewisse Zeit die Kinder, dass da ein Anspruch besteht für uns, dass dort die Besten arbeiten. Und das ist mir besonders wichtig, auch dann klare Kante zu zeigen und zu sagen, und wenn es nicht geht, dann muss man das auch klar sagen und nicht herumdrücken und sagen, okay, das werden wir vielleicht irgendwie anders lösen.
Jetzt, das ist ein Extremfall, von dem du redest, aber bei den durchschnittlichen, bei den vielen Leuten, die in dem Beruf arbeiten, gibt es einfach bei jedem Stärken und Schwächen, so wie das jede Person halt hat. Was ich mir gedacht habe, warum kann man dem nicht mit stärkeren Teamstrukturen begegnen, wo Leute mit unterschiedlichen Qualifikationen, unterschiedlichen Zugängen reinkommen, wo jemand, der immer im Schulwesen gearbeitet hat, mit jemandem zusammenarbeitet, der aus einem anderen Beruf quer einsteigt und Sachen einbringt, wo jemand, der fachlich etwas drauf hat, mit jemandem stärker arbeitet, der in den Sozialprozessen die Stärken hat. Und wenn man solche Teams dann hätte, die dann wiederum Schulgruppen unterrichten, und dort auch wieder diese Gemeinsamkeit, darum habe ich das Solidarität vorhin gesagt, ein wichtiger Wert ist, kann man ja auch mit jahrgangsübergreifenden Klassen, mit aufgelösten Jahrgängen etc. auch wiederum die Stärken und Qualitäten zusammenbringen und so vielleicht voneinander besser lernen. Ist das ein Bild, mit dem du was anfangen kannst als
ja,
schulpolitische Person?
Absolut, und das ist auch das, was durch die Schulautonomie wirklich möglich wird oder ist in Wirklichkeit schon, dass Schulleiterinnen und Schulleiter das an ihrem Standort selbst regeln können. Können Klassenverbände auflösen, können Unterrichtseinheiten auflösen, können koppeln, können zusammenziehen, können größere Gruppen, kleinere Gruppen, schulübergreifend, klassenübergreifend alles machen. Dafür braucht man nicht immer mehr Ressourcen, weil wir können auch Teamlösungen andenken, das alles ist möglich. Man muss halt eben diesen Mut und der Widerstand der Nichtveränderung überwinden, weil eher sozusagen jede Veränderung bedeutet einen Zusatzkraftakt an Arbeit und das, da muss man dann ausgleichen versuchen oder die Vorteile klar machen, weil natürlich gegen die Schule, eine Schule zu führen, wird auf Dauer nicht gehen. Es ist natürlich ein sehr hierarchisches System noch immer. Das heißt, am Ende entscheidet immer der Obere über den Unteren. Deswegen es wird natürlich immer weitergehen. Aber wichtig ist, diese Beteiligungskultur auch zu leben an der Schule. Was wir versuchen, weil wir sehen ja, es gibt jetzt nicht die Möglichkeit, wir haben nicht mehr Ressourcen zum Beispiel oder wir können nicht mehr Lehrerinnen und Lehrer anstellen oder anderes Personal, das dann dort zur Verfügung gestellt wird. Wir versuchen jetzt gerade auch wieder die pensionierten Kolleginnen und Kollegen. Und verlassen ja jetzt jedes Jahr sehr, sehr viele, eigentlich die erfahrensten, muss man sagen, nach 30, 40 Berufsjahren. Und viele davon sind interessiert, weiterhin irgendetwas im Schulbereich zu tun. Wir laden die jetzt immer ein zu uns und machen eine Abschiedsfeier. Ich war ganz verwundert, als ich gekommen bin, gehört habe, es gibt das gar nicht. Es gibt zwar eine Abschiedsfeier an den jeweiligen Schulen, vielleicht, aber wir wissen das auch nicht. Wir laden alle, die pensioniert werden, ein zu uns und bieten ihnen an, sich bei uns einzutragen und wir mit ihnen gemeinsam Formate entwickeln wollen und sind gerade dabei, etwas zu planen, dass pensionierte Kolleginnen und Kollegen als eine Art Mentor, Mentorin, Begleiterin, Coach auch zur Verfügung stehen für Neulehrerinnen und Neulehrer, aber auch vielleicht für andere, die Interesse haben, sich einfach mal zu spiegeln, sich Tipps zu holen, vielleicht einmal gemeinsam was zu entwickeln.
Hättest du dir sowas gewünscht, wie du neue Lehrer warst, Junglehrer?
Ja, weil ich hatte den Eindruck, es war mein persönlicher Eindruck, dass zumindest damals, vor 10 Jahren, das so war, dass man eher allein sich der Klasse vorkommt. Also sozusagen alle sitzen im Lehrerzimmer, da ist meistens ein Gewusel wie am Kirtag und dann läutet es und dann gehen alle in die Klassen und man steht komplett allein da drinnen im Regelfall oder zu zweit, aber im Regelfall ist man dann eigentlich allein.
Das war einer der ersten Texte, die ich geschrieben habe als Junglehrer, über die Funktion der Türe in der Schule. Ist sie was Verbindendes oder ist sie was Trennendes? Weil im Prinzip ist ja das Loch im Raum, wo man raus kann in die Welt außerhalb der Schule. Und gleichzeitig habe ich aber erlebt, dass sie immer zugemacht wurde, damit von draußen niemand reinschauen kann und man ja allein nicht in der Glas bleibt und die Außenwelt ausschaltet. Das habe ich jetzt gerade mitgenommen, dieser Austausch zwischen Außenwelt und Lernwelt in der Schule wird ja immer wichtiger.
Ja.
Und den muss man mit Rahmenbedingungen meiner Meinung nach fördern.
Ja, ich habe auch gelernt, auch erst mit der Zeit, man entwickelt ein bisschen, ein bisschen eine Paranoia auch als Lehrer, dass man immer Angst hat vor Beobachtung. Wobei ja 99% der Lehrer und Lehrerinnen gar keine Angst haben müssten, weil sie einen großartigen Job machen. Trotzdem, besonders nämlich die Engagiertesten, haben oft am meisten Angst darüber, dass man über die Schulter schaut, was gar nicht notwendig wäre. Wahrscheinlich wäre es auch ganz gut, wenn man überhaupt die Türen rausreißt, weil erstens glaube ich, dass das niemanden stören würde. Zweitens ist dieses Bild von Schule muss ruhig sein, finde ich, eine ganz komische Lernsetting, zu sagen, es darf nur still sein. Und drittens glaube ich auch, es hat auch für mich den Eindruck eher gehabt, dass Türen im Schulsystem nicht nur zwischen Schulen und zwischen Menschen, aber auch in diesen Klassenräumen so ein Abschotten nach außen zum Teil sind.
Was es manchmal durchaus braucht, dass man sich zurückziehen kann, dass man geschützten Raum hat. Also ich würde sie nicht rausreißen, obwohl ich ja auch ein Freund bin des Wechsels zwischen draußen und drinnen, aber sie bewusster einsetzen. Und diese Angst, die du gesprochen hast, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denke ich mal, Angst. Je mehr Angst man hat, umso weniger bewegt man sie und umso weniger kann man eigentlich vorwärts bringen, weil man dann immer irgendwas hat, wovor man sich fürchtet. Und das, was man sich im Kopf vorstellt, ist meistens noch viel mehr als das, was die Realität zu bieten hat.
Wobei ich glaube, viele Lehrer und Lehrerinnen sind schon sehr mutig. Das wird halt in dieser großen Lehrerinnen und Lehreranzahl nicht wirklich wahrgenommen, weil man ist ja mutig mit seiner Klasse. Und wie erfährt man außerhalb der Klasse davon? Das ist vielleicht in der Schule noch bekannt, aber darüber hinaus gab es oder gibt es halt wenig Kommunikation nach außen. Wir haben ja versucht, hier mit dem Bildungshub auch so eine Gelegenheit zu gestalten, wo jeder Lehrer, jede Lehrerin, aber auch jeder x-beliebiger, jeder Elternteil Dinge, die er sie für besonders gelungen hält, dort eintragen kann und mit anderen teilen kann, nämlich mit allen Menschen. Weil ich schon auch als Lehrer den Eindruck hatte, man macht oft unglaubliche Sachen. Mit Schülerinnen und Schülern, die Unglaubliches leisten, Großartiges nämlich, und in Wirklichkeit ist dann das Projekt abgeschlossen oder das erledigt und das war's. Und dann füllt das vielleicht einen Aktenordner, wenn überhaupt, oder gar nicht. Und irgendwann ist vielleicht auf der Schulhomepage und irgendwann ist wieder weg. Und es ist schade, dass in Wirklichkeit zwar außerhalb viel über Schule diskutiert wird, aber die wirklichen Dinge, die in der Schule passieren, die kommen ganz selten nach außen. Und daher wollten wir auch mit diesem Bildungshub eine Plattform bieten, wo Schulen auch diese Wertschätzung, aber auch das Teilen von guten Dingen mit anderen möglich gemacht wird, um nicht dass nicht verloren geht, dass man gute Dinge entwickelt und in Wirklichkeit außer der eine Lehrer, Lehrerin mit der Klasse es sonst eigentlich sich nicht verbreitet.
Wobei ich das sehr schätze, wenn das nicht in Form von Kochrezepten passiert, sondern eben, okay, da gibt es dieses Beispiel, das kann ich mir ansehen, da kann ich rückfragen, da habe ich die Möglichkeit, aus dem mir meine Teile rauszunehmen, das zu verarbeiten, weil meine Erfahrung und ich habe lang auch Beratung gemacht für Lehrerinnen und war immer die Forderung nach dem Kochrezept für die Stunde oder für die Woche und wir müssen einen Jahresplan geben und alles muss stufenweise weiter erklärt werden, aber die Kinder leben nicht stufenweise, die leben kreuz und quer. Adler steigen keine Treppen, hat der Frené gesagt. Ja, also da ist halt eine Gratwanderung, wo man Angebote machen kann und soll und diese Rahmenbedingungen dann doch etwas verändern können, weil grundsätzlich sind die Lehrerinnen schon ablesbar ein eher konservatives Völkchen.
Ja, was ja auch nicht schlecht ist. Der berühmte Kabarettist, leider verstorbene Werner Schneider, hat gesagt, in einem seiner letzten Programme war unter dem Titel Ich bin konservativ. Und er hat das durchaus als Linker verstanden, nämlich es gibt bestimmte Werthaltungen, die sind, will ich jetzt gar nicht jetzt auf eine Partei beziehen, aber die sind konservativ. Dass man sich begrüßt, dass man vielleicht jemandem ein Glas Wasser anbietet, das kann man als konservativ einschätzen, halte ich aber grundsätzlich für eine hohe Tugend.
Der Gastfreundschaft.
Zum Beispiel. Und das kann man als konservativ, wenn man so betrachtet, einschätzen, dass man bestimmte Dinge aus Höflichkeit, aus Respekt tut. Das ist etwas Unvergängliches und insofern finde ich konservativ sein, als, auch als Pädagogin und Pädagogik nicht schlecht, wenn es auch, und das ist für mich auch konservativ, wenn es da bedeutet, dass man auf die Zeit abzielt, in der man ist. Und heute gibt es einfach andere Herausforderungen und andere, auch ganz andere Schülerzusammensetzungen als vor 20, 30, 40 Jahren. Und ich muss meine richtige Antwort darauf bieten. Da hilft ein Kochrezept wenig. Weil ein Kochrezept ist immer so gut wie der Koch, die Köchin, das kocht. Weil jeder, der schreibt, schreibt es mit dem Wissen, die er sie hat. Deswegen sind ja diese Fernsehsendungen, wo man ja meistens zuschaut und das nie nachkocht oder ganz selten, sehr beliebt, weil man sieht von Experten, wie man richtig kochen kann. Das ist mit unserem Bildungshub nicht gedacht, das ist eher gedacht, eine Breite abzubilden und vor allem auch Ideen zu liefern. Einfach zu zeigen, eben diese Mutproben. Eigentlich sind es eine Sammlung von Mutproben und Mutmachern, dass Leute sehen, wow, sogar die Bildungsdirektion stellt das drauf, also so falsch kann das gar nicht sein, weil ich glaube, es gibt Rahmenbedingungen, die muss man einhalten, aber man muss nicht jeden Tag im Schulgesetz nachblättern oder durch Erlässe sich durchsuchen, ob ich bestimmte Dinge machen soll in der Klasse oder nicht. Da ist es manchmal gescheiter, wenn man das Gefühl hat, und man hat ja ein gutes Bauchgefühl dabei, was geht. Man wird ja keine Weinverkostung in der Volksschule anbieten, wenn man sich denkt, das ist sicher eine gescheite Lebenserfahrung. Also jeder, glaube ich, weiß schon ganz genau, wo die Grenzen sind.
Vor allem nicht, wenn die Mehrheit muslimisch ist.
Ja, das dann sowieso nicht, aber ich glaube sogar, die wären sogar bereit, weil das klingt alles cool, sondern man muss schon wissen, wo die Grenzen sind, aber innerhalb dieser Grenzen ist es, glaube ich, genug mutige Angebote zu schaffen, weil es wirklich nicht so ist, dass da dauernd irgendein Controller steht, der schaut, ob man das Richtige macht. Vor allem, was ist richtig? Also wenn wir darüber reden, weil vorher, was ist Professionalität? Was ist ein guter Lehrer, eine gute Lehrerin? Und ich denke mir, wichtig ist mir oder war mir auch als Lehrer, Dinge auszuprobieren und einfach mit den Schülerinnen und Schülern einfach vielleicht am Ende sagen zu können, dieser Stunde oder dieser zwei Stunden oder dieser Woche, das war richtig super.
In einem früheren Gespräch mit einem anderen Kollegen sind wir drauf gekommen, dass wir beide sehr am Anfang sehr lange als Springer gearbeitet haben. Etwas, was es heute überhaupt nicht mehr gibt. Mhm. Und dass das aber eine gute Lehrzeit war, weil man eben etwas ausprobieren konnte. Wenn es nicht funktioniert hat, hat man sich nicht den Ruf in der Schule kaputt gemacht, sondern man konnte dann eben in einer anderen Schule mit einer anderen Stunde wieder weiter tun und neu anfangen. Also das mit Ausprobieren ist auch meiner total wichtig, um sich selbst zu finden. Also man braucht respektvollen Umgang, wie du vorher gesagt hast, mit den Dingen. Und man braucht da gewisse Selbstsicherheit zu dem und die hat man nicht, wenn man gleich anfängt. Mhm. Wo ihr jetzt gleich angefangen habt, ist wunderschöne Bildungscampus. Mhm. Campusse?
Ich glaube, es heißt Campusse. Da gibt es, glaube ich, dauernd Diskussionen dazu. Ich glaube, die allgemeine Sprachlegung ist jetzt Campusse.
Ja, wunderschön. Es sind inzwischen, Gott sei Dank, oder nicht Gott, sondern euch zum Dank, schon mehrere Bildungscampusse, wo dieser Übergang von jetzt maximal ausgebaut, glaube ich, oder im neuen Konzept von 6 oder Kindergarten schon 3, 2, 1,5 Jahren bis Ende der der Pflichtschulzeit, also 9. Schulstufe, in einem Komplex zusammengeführt worden ist.
Und da bin ich ganz stolz, vor allem auf die Stadt Wien, die hier wirklich viel Geld investiert, um sowas möglich zu machen. Das ist ja als Schulerhalt, und das ist die Stadt Wien in dem Bereich, eine eine unglaubliche Form von Mitteln, die man einsetzt. Ich gebe ein kleines Beispiel. Einer der Campusse, die gebaut werden in Simmering, dort wird ein Grundstück bebaut, das jetzt nicht bebaut ist, und da wird von dem gesamten Grundstück nur ein Drittel bebaut, der Rest wird in Form von Freiflächen, Erlebnisräumen, Spielplätzen und so gebaut. Das ist ja eine unglaubliche Verschwendung von Platz.
Na, Entschuldige, muss ich widersprechen, ist keine Verschwendung.
Aber in Zeiten wie diesen, wo wir leben, wo sozusagen jeder Quadratmeter in einer Stadt ausgelegt wird, sieht man aber, wie sehr die Stadt diese Verschwendung macht, weil es genau darum geht, wie du es, glaube ich, wahrscheinlich ansprechen willst, es geht um Kinder, es geht um Bildung, und da ist nicht verschwendet, sondern da ist so diese Freiräume ein Teil der Pädagogik. Und das ist aber kostet. Das kostet viele, viele Millionen Euro. Und das ist nicht mehr selbstverständlich, wenn man sich anschaut, wo Geld eingespart wird oder wofür nichts ausgegeben wird oder wie teuer Wohnen geworden ist.
Da gebe ich dir völlig recht. Ich würde es nur auf keinen Fall mit dem Begriff Verschwenden zusammenbringen.
Genau. Und das war ja das, was ich damit provozieren wollte, dass zu sagen, es ist ein unglaublicher Luxus, den wir uns auch in Wien wirklich bewusst gönnen, dass wir sagen, was für Kinder ist, was für junge Menschen ist, was für Schulen ist, da gibt es sozusagen kein Verkleinern, Einsparen, Verkasteln, billiger machen. Das ist ein ganz starkes Signal, und das ist auch entscheidend, weil so wie man eine Schule gestaltet, so fühlen sich ja die Menschen, die drinnen sind. Und wenn man Freiräume auch noch gestaltet, architektonisch und toller, die Schulbauten, die heute hier gemacht werden, sind großartig, weil sie viele, viele Dinge miteinander kombinieren. Und das ist genau eines dieser Zeichen, die die Pädagogik mit Freiräumen noch mehr möglich macht. Weil wenn ich Platz habe, wenn ich mich ausbreiten kann, kann ich auch meine Ideen ausbreiten und entwickeln. Und das ist tatsächlich eine großartige Geschichte, die da gemacht wird.
Also da beginnt Schulautonomie zum Tragen. Für mich ist, wenn ich es sagen kann, bescheiden, eigentlich nach Otto Goerkel einer der nächsten großen Schritte, die da jetzt in Wien gemacht werden in Richtung Schulbildung, Politik, ganz bewusst gemacht werden mit einem Wandel an Lernen, der Art des Lernens, der Pädagogik, der damit einhergeht, wie man zusammenarbeitet, wie man das organisatorisch auflösen kann. Es sind hunderte Punkte, die da drinnen gelebt werden und die man sich nicht nur anschauen kann wie im Museum, sondern die man ja, an der man mitarbeiten kann. Das heißt, es gibt, glaube ich, also Entwicklungsgruppen für diese Campusse, an denen Leute die Möglichkeit haben, partizipativ mitzudenken. Und da braucht man dann, glaube ich, schon auch neue, unter Anführungszeichen, Lehrerinnen mit weiteren Qualifikationen.
Da würde ich sozusagen ein bekanntes Zitat verwenden.
Die Wunschliste die neue.
Ja, und sagen, das ist, da passt ganz gut der Satz, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Wenn du eine andere Umgebung schaffst, ein anderes auch so Bild schaffst, was Schule ist, dann prägt das besonders stark die Menschen. Und das ist eben mit dieser Architektur gelungen und auch mit diesem Modell des Campus-Standards gelungen. Weil was uns ja nie gelungen ist, hat Otto Goerkel ist zum Beispiel zu sagen, wir trennen die Kinder nicht mit 9,5 Jahren und bringen sie sozusagen in die AHS und NMS und haben da sozusagen eine Art Kulturkampf zwischen beiden Schularten. Das ist uns leider nicht gelungen. Aber die Campus-Standorte schaffen die Möglichkeit, eben die Schulartenbezeichnung zwar zu lassen, aber drumherum ein Dach zu bauen und damit eine Schule draus zu machen, wo automatisch die Verbindungstüren offen bleiben und wo miteinander gearbeitet wird. Und wir gehen sozusagen immer wieder Schritte weiter, jetzt auch in die Richtung zu sagen, kann man vielleicht für alle die da in einem Komplex sind, eine Leitung schaffen mit einem mittleren Management, das dann sozusagen unterschiedliche auch Schularten betreibt, aber mit einer Schulleitung, wo von einer Person aus die gesamten Ideen für alle Schularten auch drinnen sind, was dazu beitragen kann, dass wirklich auch Schulentwicklung für alle gemeinsam gemacht wird an einem Campusstandort oder auch überhaupt an einem Standort oder an mehreren Standorten und nicht man sozusagen sieben oder fünf oder vier Leute braucht, die gemeinsam jetzt immer alle einer Meinung sein müssen.
Naja, aber auch da kann man doch mit Teams arbeiten.
Aber es geht auch darum, am Ende muss am sinnvollsten eine Person die Verantwortung haben. Es ist immer dann schwierig, wenn man Entscheidungen haben will, die auf viele Schultern aufgeteilt sind, weil dann ist immer die Frage, wer übernimmt die Verantwortung? Wer setzt sich durch? Nach welchen Spielregeln geht das? Deswegen ist es da auch ein Teil davon. Teams sind wichtig, aber es muss eine Person meistens geben, die dann am Ende die Unterschrift runtersetzt.
Es macht die Kommunikation einfacher, wenn man eine Person hat, mit der man verbindlich kommunizieren kann, aber
die den Prozess vor allem anleiten kann, ja, die sozusagen diese Triebfeder auch die Kraft hat, das zu sagen, das setzen wir durch. Weil jetzt kann man sich schon natürlich vorstellen, das erleben wir schon auch, wenn an einem Standort 3, 4 verschiedene Schulen zum Beispiel sind, dass natürlich die Frage ist, wer darf den Festsaal benutzen? Wer darf heute draußen sein? Und natürlich hat jeder für seine Schule dann natürlich immer den Aspekt zu sagen, ja, ich brauche das. Und dann ist es einfach notwendig. Also dann gibt es ja auch Campusleitungen zum Beispiel, wo wirklich eine Person dieses Dinge einfach steuert und gemeinsam austariert und aushandelt, um nicht Konkurrenzgedanken aufkommen zu lassen.
Also ein komplexes Vorhaben auf pädagogischer Ebene, auf organisatorischer Ebene, auf finanzieller Ebene und sicherlich auch auf schulentwicklerischer Ebene insgesamt. Und die Tür war jetzt offen, man hat hin und wieder auch was reingehört. Mhm. Und die Fenster sind auch offen, weil es so heiß ist draußen.
Ja.
Hat man auch was reingehört, macht aber nichts. Vielen Dank, dass
Danke.
Du dir Zeit genommen hast, da ein bisschen in Ruhe zu plaudern.
Danke, das war eine ganz großartige Möglichkeit, ein bisschen länger und tiefer gehen zu plaudern.
Ich verabschiede mich nun von den Hörerinnen und danke noch einmal dem Herrn Bildungsdirektor für seine Zeit.
Danke.
PH On Wien.